Birgits Prinzen.
Durch Smisek im Strafraum. Birgit Prinz! Große Möglichkeit und Tor für Deutschland!
Der Podcast über den deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer.
Genau das ist es, was ich gemeint habe.
Genau so sieht's aus. Wir sind wieder da, heute mit einem bisschen anderen Folge. Und zwar blicken wir zurück auf den letzten Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Außerdem schauen wir natürlich drauf, was unser Horst so gemacht hat. Es geht um die Nominierung für die anstehende Länderspielpause. Durchaus vielleicht auch eine Überraschung mit dabei. Und wir blicken natürlich auch nicht nur auf den DFB-Pokal der Frauen, sondern auch auf das Saisonfinale in der Frauen-Bundesliga und auf einen Meisterschaftskampf, der möglicherweise schon längst entschieden ist. Das alles machen wir, das bin ich und es Lukas Flottmeier heute mit mal wieder Carmen Höflin. Hallo Carmen.
Hallo zusammen, hi.
Und dann starten wir gleich hinein, würde ich sagen.
Anpfiff zur ersten Hälfte bei Birgits Prinzen.
Und wer natürlich auch mit dabei ist, ist der liebe, der sehr geehrte Lukas Flottmeier. Lukas, hallo, grüß dich.
Ja, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Und ich steige direkt rein in den 17. Spieltag. Mhm. Ist jetzt schon ein paar Tage alt. Wir gehen mal ganz untypisch in Halbzeit 1 chronologisch durch. Freiburg gegen die TSG, das große Baden-Duell. Und die Freiburgerinnen gingen vor allem Baden mit 4:2 zu Hause verloren. Hoffenheim deutlich besser kam.
Ja, also absolut. Die erste Halbzeit Hoffenheim ist sehr dominant und führte verdient. Und Freiburg fehlten einfach die Offensivaktionen und strahlten das sehr wenig Torgefahr aus.
Kam dann allerdings doch nochmal ran. In der Minute 79 stand es auf einmal 3:2. Das hat so ein bisschen was in diesem Spieltag, schlummerte das über allen Partien rüber, dass man schnell nochmal rankommt und dann am Ende die Partie doch nie gedreht werden konnte. Hoffenheim Ende mit 4:2 sehr verdient gegen Freiburg. Man muss sagen, Hoffenheim damit weiter Dritter. Für die Freiburgerinnen, ich würde jetzt mal behaupten, geht es um nicht mehr so wahnsinnig viel, außer die Saison nur noch schön zu beenden. Dann das ganz große Spiel.
Simon, was ist dir nochmal? Wer hätte das gedacht? Der erste FC Köln gegen den ersten FC Nürnberg und Nürnberg still alive, singen sie da gerade in der Frankenstadt. Denn Nürnberg hat 4:3 gewonnen. Hinten raus war es vielleicht sogar das spannendste Spiel des Spieltags. Nicht nur vielleicht, sondern es war das spannendste Spiel des Spieltags. Und Lukas, ich weiß noch, wie du geschrieben hast in unsere Birgits Prinzen-Gruppe. Was ist denn nun mit Köln los? Denn Köln war 0:3 hinten.
Vollkommen überraschend. Also die Woche vor gegen Leverkusen verloren, aber okay gespielt und dann zu Hause 3:0 nach einer Stunde zurückliegen gegen Nürnbergerinnen, die sich bemühen, die eine gute Spielanlage haben, aber wo es dann einfach ja doch hapert und viele Tore schießen sie nun wirklich nicht. Da war ich sehr überrascht. Ich war selber mitten in der Vorbereitung auf das Spiel Wolfsburg gegen Bayern und dann irgendwann stand alles still im Sender und jeder guckte nur noch auf diesen Bildschirm nebenan und man konnte sich gar nicht konzentrieren, denn dann ging es richtig hoch her. 80. Minute Anschluss und in der 91. Minute stand es auf einmal 3:3, wo man sich dachte, wo war Köln die 80 Minuten davor? Es war vogelwild und am Ende verlieren sie es dann doch nochmal, weil Medina Desic für Nürnberg gewinnt. Carmen, wie analysiert man dieses Spiel in Köln und in Nürnberg?
Ja, also ich war selber auch total überrascht. Wie man das Spiel jetzt analysiert, ist, glaube ich, ganz schwierig, weil das Spiel hat sämtlichen Wetterverhältnissen auch von dem Tag irgendwie, das hat es gespiegelt, von Hagel über strömenden Regen, über alles Mögliche. Also das war wirklich ein wahnsinniges Spiel. Ich würde jetzt mal behaupten, das war diesen Spieltag so mit das Packendste, also die packendste Endphase überhaupt. Und ich muss auch sagen, am Anfang, es hat ja eigentlich ganz gut für Köln begonnen mit einem Lattentreffer, wo ich dachte, ja gut, das wird heute Köln mit nach Hause oder zu Hause behalten, das packen sie heute ein. Ja, und dann plötzlich nach dem Elfmeter, also ja, die Nürnbergerinnen, die machen kämpfen bis zum Schluss oder was ist es genau? Genau, der Titel ist es nicht, aber das ist Wahnsinn, was die da runterreißen. Und dann die Endphase mit den 10 Minuten, also wie da Köln vor allem wieder zurückgekommen ist. Also schon wirklich sehr lobenswert, dass du nach einem 3-0 so einen Rückstand aufholst. Was mich auch gefreut hat für Selina Cerci, dass die ihren Treffer noch machen konnte in ihrem zweiten Spiel nach der langen Verletzungspause. Immer schön, solche Geschichten dann zu sehen. Und das war dann auch so der Dosenöffner für Köln. Und ja, da ging eine Euphorie auch durch. Die hat man gespürt. Und ich habe es dann selber auch nicht glauben können, wo dann nach dem 3-3 plötzlich eigentlich im direkten Gegenzug dann noch das 4-3 passiert. Ich habe mir echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte, was ist denn da los? Also ja, wahnsinniges Abstiegsduell. Also ich glaube, anhand von diesem Spiel sieht man, ja, die zwei Mannschaften wollen beide in der Bundesliga bleiben und ja, vielleicht bleiben es ja auch beide.
Aber Cam, du als Spielerin, die ein bisschen höher gespielt hat als Simon und ich, wenn du 0-3 zu Hause hinten liegst, dann innerhalb von 10 Minuten 3 Tore schießt und dann doch noch verlierst, ist das noch schlimmer als 0-3 zu verlieren?
Ja, gefühlt schon, auf jeden Fall. Du bist am Boden zerstört nach sowas. Du hast so eine Euphorie nach dem nach der Aufholjagd. Und dann denkst du eigentlich so, okay, du hast jetzt das Schlimmste verhindert. Du nimmst jetzt wenigstens oder behältst einen Punkt zu Hause. Und dann im direkten Gegenschlag, das ist wie eine doppelte Ohrfeige. Also ja, es war, glaube ich, ein ganz, ganz harter Mittag für Köln.
Ja, und bei Köln ist auch nach wie vor immer noch so das Fragezeichen. Ich glaube, du weißt Daniel Weber selbst eigentlich nicht so wirklich, warum immer. Also vor allem auch heute wieder, letztens, es war ja auch schon zuletzt, dass Sharon Beck nicht mit dabei war, dann hat man das eigentlich sehr, sehr gut gelöst gegen Leverkusen mit Wilder, die wirklich gut gespielt hat. Und dann wieder so diese, du hast gesagt, diese ersten 80 Minuten gegen Nürnberg. Und du weißt eigentlich so gefühlt nicht, warum. Du bekommst eine Cherchi mit dazu, die, finde ich, super aussieht, wie sie läuft, wie sie mit dem Ball unterwegs ist. Wenn sie drin ist, schaut das echt toll aus nach der ganz langen Verletzungspause. Und dann verlierst du dieses Spiel und das tut dir halt so richtig weh, wenn wir mal ganz kurz den Blick auf die Tabelle wagen wollen. Denn Nürnberg ist auf einmal mit 2 Punkten wieder an Köln dran. Und wir sprechen hier Platz 11 über einen Abstiegsplatz, auf den Köln sehr schnell abrutschen könnte. Und Leipzig davor auch nur mit 16. Also das ist nochmal richtig spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt nochmal so richtig spannend wird. Ich dachte, dass Köln das gegen Nürnberg klar macht und dann, dass Leipzig und Köln so ja im Saisonfinale eigentlich recht entspannte Spieltage haben. Aber das haben sie jetzt nicht.
Ja, und das ganz Schlimme für die Kölnerin ist ja das Restprogramm. Also das ist die pure Hölle. Du fährst jetzt nach Hoffenheim, schwierig. Zu Hause gegen Freiburg ist wahrscheinlich fast schon die größte Chance, denn dann geht es nach Wolfsburg und nach Essen. Und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Frankfurt, die werden auch noch um die Champions League spielen zu dem Zeitpunkt. Also schön ist das nicht für die Kölnerinnen, die müssen richtig zittern jetzt.
Ja, absolut. Also ich sehe das auch so, das ist ein krasses Restprogramm von Köln. Aber man muss halt auch sagen, ja, die Saison hat halt mehrere Spieltage und nicht nur die letzten 5. Und über die Saison hinweg fand ich jetzt auch, dass, also mich hat Köln ein bisschen enttäuscht. Ich dachte eigentlich, sie sind ein bisschen gefestigter und setzen sich so ein bisschen im Mittelfeld ab. Aber man muss auch echt sagen, so die Spielanlagen, es blitzt immer mal wieder was auf, wo man denkt, oh ja, jetzt packen sie es irgendwie, jetzt haben sie zur Form gefunden. Und plötzlich gibt es wieder Spiele, wo man wirklich den Kopf schüttelt und denkt, was ist denn da eigentlich überhaupt los? Da funktioniert nichts, kein Rädchen geht ins andere. Und ja, das irgendwie passt die Saison nicht. Tut mir sehr leid für Köln, also auch ein Verein, den ich sehr gern habe und tolle Spieler drin, aber irgendwie bekommen sie es auch nicht auf den Punkt. Und man muss halt auch sagen, auch wenn es ein packendes Abstiegsduell war, wenn man dann das nachfolgende Spiel, das Topspiel sieht, auf das wir ja gleich kommen mit Wolfsburg-Bayern, dann sieht man schon wirklich Klassenunterschiede in den Spielanlagen und in allem drum und dran.
Das ist die sprichwörtliche Konstanz, um die es geht, über die es geht, die vor allem Köln vermissen lässt. Aber, und Carmen, du hast schon gesagt, wir werden gleich aufs Topspiel blicken. Mach mal, nicht nur gleich, sondern sofort. Denn Wolfsburg hat gegen Bayern gespielt und man hat gedacht, ja, vielleicht wird es noch wieder ein bisschen spannender. Bayern war ja davor schon gut distanziert, ich glaube 4 Punkte waren es. Und dann dachte man, ja gut, wenn Wolfsburg da gewinnt, ist alles drin und es wird mega spannend hinten raus und zack, bumm. Klatsche links, Klatsche rechts. Bei Wolfsburg steht am Ende die 0 und bei Bayern steht am Ende die 4. Was machen wir damit?
Meisterschaft entschieden. Also Tommy Strotz hat es nach dem Spiel gesagt, er wurde bei DAZN angesprochen, wie es mit der Meisterschaft aussieht und sagte sinngemäß, ja, brauchen wir nicht lange drum rumreden, der Drops ist gelutscht. Also die Bayern gewinnen das Spiel zur Halbzeit, stand es noch 0-0. Da Wolfsburg war eigentlich ganz gut drin. Es war jetzt so das klassische Topspiel, in dem dann am Ende doch wenig passiert. bis auf einen Lattentreffer von Gwin und die große, große Chance von Jons Sotir bei den Wolfsburgerinnen. Die, finde man, das Gefühl hatte, die ein bisschen mehr drin waren. Die waren auch zu Hause dann. Und man dachte so, ja, jetzt so nach der Pause geht's gut los, fang gut an. Dann mit einer absoluten Katastrophenecke. Kurze Ecke bei einer kopfballstarken Mannschaft verlieren sie den Ball und dann machen Bühl und Harder das eiskalt, konnten die aus und dann ab dem Zeitpunkt lief alles für die Münchnerinnen. Also da muss ich auch mal fairerweise sagen, die haben gefühlt zweimal geschossen und 4 Tore gemacht. Also da ist ja wirklich alles, was die irgendwie Richtung Tor geschossen haben, war dann auch auf einmal drin. Boah, kam, das war dann am Ende des Tages sehr schade.
Ja, also ich fand es auch ziemlich krass, also so im Ergebnis dann am Ende. Ich finde, das Ergebnis spiegelt jetzt nicht die Leistungsdaten wieder. Wie du sagst, also für Bayern lief dann vieles ja einfach rund. Und ja, wenn du einen Lauf hast, dann funktioniert auch alles, auch eine direkte Ecke. Die dritte übrigens in den letzten 2-3 Spielen in der Frauenbundesliga, also wo direkt reinfliegt, Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Und ich behaupte, wenn Jons Dottir diese erste Chance, diese Riesenchance reinmacht und ich nicht verstehe, was da mit ihrem Fuß passiert ist, dass sie den nicht reindrückt, ja, dann geht das Spiel auch, nimmt es einen ganz anderen Verlauf. Und ja, das war für mich der Schlüsselpunkt. Und genau im Gegenzug dann das Gegentor, eben wie du es auch schon beschrieben hast, von dem Eckball, muss ich sagen, Clara Bühl, Wahnsinn, was die, wie die den Ball da abfängt, erobert, nach vorne treibt, was für einen Konter die ansetzt und dann dieser Schnittstellenpass. Also das war wirklich Wahnsinn und Harder für mich, Spielerin des Spieltags, um das schon mal vorne wegzunehmen. Also was die für ein Spiel abgeliefert hat, ja, unfassbar. In dieser, die Qualität übers komplette Spiel hinweg, ja, Weltklasse, wirklich. Und letzten Endes geht der Sieg für, ja, Wahnsinn, also wirklich überragende Spielerin. Und genau das ist es, diese Position, von dieser profitiert Bayern im Vergleich zu Wolfsburg, die Kreative quasi, was Pernille Harder hat. Und ja, einfach die Übersicht zwischen den Ketten. Also das ist eine Spielerin, die fehlt definitiv bei Wolfsburg im Team. Und ich glaube, dass das mitunter den Unterschied gemacht hat an diesem Spieltag. Aber ja, es war also letzten Endes ein hartes Ergebnis, aber verdient. In der Höhe vielleicht etwas zu hoch, aber Bayern hat sich's erarbeitet.
Kann man bei Wolfsburg sagen, dass sie den Weggang von Jill Roth einfach nicht ersetzen konnten?
Ach, es ist schwierig zu sagen. Also es ist immer so, hätte, wäre, wenn Jill Roth jetzt dabei gewesen wäre, wäre es besser gelaufen? Man weiß es nicht. Also ich meine, dass sicherlich noch eine Komponente mitspielt, dass Alex Popp nicht spielen konnte, dass Hegering in der 30. Raus musste wegen einem Muskelfaserriss in der linken Wade. Das sind so Teile, die fördern das Spiel für den VfL Wolfsburg nicht. Und ich fand auch, dass Wolfsburg vielleicht letzten Endes das Spiel, was sie eigentlich immer durchdrücken wollen mit ihren Flanken und ja, das Abgestimmte auf Alex Popp, dass das vielleicht in dem Matchplan nicht ganz so aufging, also weil du einfach die Personalie Popp, weil die vorne drin gefehlt hat und dir fehlt dann definitiv die beste Kopfballspielerin. Ich meine, wir haben auch mit Oberdorf, ist auch eine klasse Kopfballspielerin, aber die ist halt nicht permanent in der Box, die sucht zwar die Box, aber du hast halt einfach die Zielspielerin, die die hohen Bälle abnimmt. Das hat halt definitiv gefehlt und das, da ging der Plan an diesem Spieltag nicht auf. Seit 2008 übrigens, gell? Hat Bayern mal wieder gewonnen in Wolfsburg. Wahnsinn.
Also Überschrift über den ganzen Jons Dottirs Fuß entscheidet Meisterschaft. Wenn ich das richtig rausgehört habe.
Nein, es ist ja nicht immer nur eine Einzelspielerin schuld. Also überhaupt keine Frage. Aber es gibt... Ja, aber ihre Einwürfe haben ihnen auch schon viele Punkte gesichert, also das zu dem. Aber es ist halt ja, ein Mannschaftssport und letztendlich läuft es halt dann nicht. Und ja, es war ein verdienter Sieg für Bayern, Den haben sie sich da erarbeitet. Dann viel Glück und ja, ist alles für sie gelaufen. Alles, was sonst nicht läuft, wo bei den Champions League-Spielen vielleicht daneben lief. Die Situationen passen dann. Die Laufwege stimmen, die Pässe und egal was, ja, alles hat gepasst. Und ja, dementsprechend ist es verdient und für mich ebenso, wie Tommy Stroth schon gesagt hat, die Vorentscheidung zur Meisterschaft.
Bei Bayern im Großen und Ganzen all das, was am Anfang der Saison schief ging, nämlich 500 Mal schießen und 2 Tore, das drehen die in den letzten Wochen um. Also diese Effektivität, die im Laufe der Saison reinbekommen haben, ist abartig.
Formidable. Um es so mit anderen Worten zu sagen. Schauen wir auf den Sonntag. Am Sonntag, ja, Leipzig sozusagen hip hip hurra.
Shit, den wollte ich machen, den habe ich mir so zurechtgelegt.
Ja, ich habe mir auch hier in den Laptop geritzt. Leipzig gewinnt dank eines Doppelpacks von Hip 3-0 gegen Duisburg. Kam das überraschend? Nicht, oder?
Nein.
Kann man so mitnehmen. Dann machen wir gleich schnell weiter mit dem, ich finde, absolut spannendsten Spiel dieses Spieltags. Die SGS Essen gegen...
Weil du es kommentiert hast?
Ja, das habe ich kommentiert. Ich habe 2 Spiele an diesem Wochenende kommentiert, auch ein Länderspiel. Und beide gingen 0-0 aus. 92 Minuten 0-0. Ich sage, es gab Spiele, die haben schon mehr Spaß gemacht, um ehrlich zu sein.
Aber 0-0 der besseren Art natürlich.
0-0 der... Ich weiß ja nicht. Ich sag mal so, Essen gegen Leverkusen, das war aus taktischer Sicht super interessant. Ich durfte vorher auch mit beiden Trainern telefonieren und dann hat Robert de Pauw hat ganz klar gesagt, sie sind ja gegen Essen im Viertelfinale im DFB-Pokal rausgeflogen, weil sie überrascht wurden durch die Fünferkette der Essenerinnen. Damit haben sie nicht so wirklich gerechnet. Deshalb war ganz spannend zu sehen, wie es jetzt eben am Sonntag dann war. Und ich sag mal so, laut Erwartungen von sämtlichen Websites, die Statistiken auswerten oder die Aufstellung im Preis geben, stand da auch erstmal eine Fünferkette. Aber dann wurde sehr schnell klar, dass Högner wieder auf eine Viererkette umstellt. Und das war sehr interessant zu sehen, wie dann Robert de Pauw wieder darauf reagiert. Weil er hat auch gesagt, er hat sich Plan A und Plan B zurechtgelegt. Es haben sich aber unterm Strich beide Teams einfach so gut wegverteidigt, wie man heutzutage sagt, dass einfach dieses 0-0 total leistungsgerecht ist.
Und am Ende des Tages ist beim Sonntagsspiel das Spannendste am Mittwoch passiert, nämlich Teuterin Friederike Rehpohl verlängert ihren Vertrag in Leverkusen.
Und das ist eine sensationelle Verpflichtung. Nachdem bei Leverkusen ja gefühlt alles wegbricht und da Leistungsträger technisch im kommenden Jahr oder im Sommer mal wieder ein Umbruch stattfinden muss, ist es schon echt gut, dass du eine Rehpohl da hinten drin hast, die zuletzt einfach auch wieder enorm gut gehalten hat.
Ja, sehe ich absolut auch so. Und ich finde es auch wirklich spannend, was Leverkusen, wie die es angehen wollen in der kommenden Saison, weil wenn man die Abgänge sieht, da steht bald keiner mehr auf dem Platz. Und ja, wird sehr, sehr spannend, wie die Scouting-Abteilung von Leverkusen da agiert.
Selten gesehen, dass er wirklich aus jedem Bereich des Teams, Defensive, Mittelfeld, Angriff, ja, unter Trainer auch noch. Also die Leistungsträger jeweils, also die jeweils Besten fast, kann man fast sagen, bis aufs Tor, sind nicht mehr da. Oder Mitbesten. Vielleicht nicht die Besten, aber die Mitbesten. Gut, Braxter, top. Vielleicht ab und zu ein paar Timing-Probleme, macht es mit der Größe, dann wett. Sens sowieso und William Stottier
ist halt auch, ja. Das ja, sind bittere Abgänge, wobei die waren ja nur geliehen. Das war ja eigentlich schon fast geplant, dass die dann wieder gehen. Aber ja, nichtsdestotrotz kann man sich jetzt gerade aktuell Leverkusen nicht vorstellen, wie sie jetzt dann kommende Saison auflaufen werden. Aber die werden irgendwas aus dem Hut zaubern. Da werden vielleicht auch junge Spielerinnen dann die Chance bekommen, was ja auch immer eine schöne Sache ist. Und ja. Ich denke nicht, dass sie dann oben irgendwo angreifen werden nach so einem Umbruch dann, aber es wird dann wieder so eine Saison werden, dann wie diese.
Ich glaube, so innerlich haben sie schon gehofft, dass sie mit William Stottier und Braxton vielleicht zumindest noch ein Jahr gehen können. Aber das scheint ja mittlerweile wirklich sehr klar zu sein, dass da München sehr, sehr lockt.
Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon. Nächstes Jahr Dreierkette, Vigo Stottier, Eriksson, Braxton. Ich finde, das hat was.
Da kann nichts mehr reingehen.
Brauchst du gar nicht anreisen. Nicht angereist wären auch die Bremerinnen am Montagabend wahrscheinlich am liebsten. Wobei sie es fairerweise sehr lange gut gemacht haben. Dennoch am Ende verdienter Sieg der Frankfurterinnen. Anjomi-Freigang, Treffen 2-0 nach einer Stunde. Und die Frankfurterinnen bleiben dran an der TSG mit einem Punkt und haben noch weiterhin alle Chancen offen auf die Champions League.
Ja, und da muss man mal aber auch sagen, dass Bremen halt wirklich mit einem komplett neuen Zentrum gespielt hat, sozusagen. Also ist auch nicht so einfach, wenn dir das komplette Mittelfeld wegbricht in dem Sinne. Wirtz gelb-rot gesperrt, Dickmann verletzt, Hausige sowieso schon mit dem Kreuzbandriss draußen. Und sowas, also eine komplette Zentrale, kompensierst du dann nicht so aus dem Stegreif als Bremer Mannschaft. Und es ist halt immer noch Werder Bremen, die ist wirklich, die eine überragende Saison spielen. Und dann kommen halt solche Rückschläge auch mal auf sie zu. Und ich sage jetzt mal so, gegen Frankfurt kann man auch mal verlieren.
Ja, und es ist vor allem auch mega spannend, wenn wir angucken, gegen wen Frankfurt dann so als nächstes spielt. Wir werden gleich auch auf den Pokal gucken, aber dann so den restlichen Spielplan. Also es geht dann nochmal direkt ins Duell gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag, ja, ich sage mal so, da geht es Köln gegen Frankfurt, da könnte es einerseits gegen den Abstieg und für die Champions League gehen, Champions League Qualifikation. Wenn ich Buchmacher wäre, würde ich es mir so wünschen. Werden wir dann sehen, wie es kommen wird.
Ja, Hoffenheim am letzten gegen die Bayern. Genau. Und Nürnberg am letzten gegen dann schon mehr als abgestiegene Duisburgerinnen. Ich würde glauben, bei Köln-Frankfurt eine Seite weint.
Ich vermute es auch fast, ja. So ein Gefühl habe ich auf jeden Fall, wenn ich so die letzten 5 Spieltage anschaue. Dann sprechen die restlichen Spiele für Nürnberg, würde ich behaupten.
Aber so ist Fußball. Floskelmäßig unterwegs, Emotion pur, egal ob negativ oder positiv, das ist doch was, so einen Spaß macht.
Halbzeitstammtisch. Allgemeines aus dem Fußball.
Somit haben wir diesen Spieltag abgeschlossen und ja, ich sag mal so, uns stehen Länderspiele ins Haus. Aber davor gab es natürlich noch eine Nominierung von unser Horst. Und unser Horst, hat er dich mit irgendwas überrascht?
Ja, also mit der neuen Bibiane Schulze-Solano hatte ich nicht auf dem Zettel. Ja, Wahnsinn. Also ich hatte sie nicht auf dem Zettel. Ehrlich gesagt hatte ich sie auch zuvor. Sie kam ja aus Frankfurt, hat beim ersten FFC Frankfurt gespielt. Ich habe ehrlich gesagt die Recherchemaschine erstmal anschmeißen müssen. Ja, weil es halt leider immer noch so ist, dass der internationale Fußball, ja, da bekommt man nicht allzu viel mit. Umso lobenswerter ist es, wenn die DFB-Scouting-Abteilung ihre Fühler überall aufhält oder offen hält. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Also Bibiane Schulze-Solano, Linksfuß, soll gut im Zweikampf sein und gutes Passspiel besitzen. Und wurde ja auch schon mal in die A-Nationalmannschaft von Spanien letztes Jahr berufen, war aber dann verletzt. Und ja, vielleicht ist es jetzt unser Glück, das deutsche Glück, dass sie jetzt berufen wird und vielleicht auch dann mit einem Einsatz gebunden wird an die Nationalmannschaft, an die Deutschen. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Spielerin.
Ich muss schon sagen, allein wenn du mal in die spanische Nationalmannschaft berufen wirst, da muss man, glaube ich, wenig gesehen haben. Da muss man einfach sagen, okay, das ist schon ein ganz, ganz, also eine großartige Auszeichnung eigentlich schon.
Ist großartig und aber viel spannender finde ich, also alles an dieser Frau ist spannend. Sollte dann ja oder wollte nach Bilbao gehen, war unterzeichnet, jetzt darf man Bilbao ja nur spielen, wenn man Baskin ist. Und dann sollte es ja sogar vom Verein eine Abstimmung geben, ob sie überhaupt das spielen darf. Die Fans waren sauer und irgendwann hat man dann noch eine Taufurkunde gefunden, weil ihre Mutter Baskin ist und ihr Großvater schon bei Athletic Bilbao gespielt hat. Und deshalb durfte sie dann überhaupt erst nach Bilbao wechseln, hat sich da dann so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat und ist jetzt, fliegt sie nach Frankfurt zu Horst. Also es ist alles großartig.
Wahnsinnige Geschichte, ja. Aber ich hoffe, deine Freundin hört nicht mit, dass du diese Frau wahnsinnig findest.
Ich verstehe das gar nicht. Ansonsten, große Überraschung auch, Sophia Kleinherne kommt nicht mit, obwohl Marina Hegering ausfällt. Gerade wenn man so ins Netz guckt, sind viele Leute sauer. Kam da eine Einschätzung dazu?
Ja, es war ja die letzte Nominierung schon genauso, dass sie zunächst nicht nominiert wurde. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Ich musste auch da noch mal schauen, wo ist denn eigentlich da Kleinherne? Aber sie steht halt tatsächlich nicht drauf. Finde ich ein bisschen schade, weil sie wirklich konstant überragende Leistungen gezeigt hat. Und auch wenn man ihre ganzen Werte mal durchschaut, ihre Zweikampfverhalten, gewonnene Zweikämpfe und so weiter und so fort, ihr Aufbauspiel. Also ich finde es echt eine Top-Spielerin, die es eigentlich verdient hätte, in der Nationalmannschaft oder zumindest berufen zu werden. Ja, aber wir sind jetzt im Luxus, dass wir solche Spielerinnen zu Hause lassen können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine schlechtere dabei ist. Also das würde ich jetzt nie behaupten. Aber ich hätte natürlich Sophia Kleinherne gerne dabei gesehen. Und freue mich auch, noch eine weitere Personalie, die wieder dabei sein darf und wieder fit ist, Melissa Kössler. Also das war eigentlich so die logische Konsequenz dass Pop verletzt ist. Ist quasi so ein gleicher Spielertyp in der Robustheit. Ich denke, das hat man beim Freiburg-Spiel, wo sie jetzt gegen Freiburg gespielt haben, bei ihrem Tor, hat man das wirklich mehr als genug gesehen, wie robust sie spielt. Also ich meine, Janina Minge ist auch nicht, ist auch keine Barbie-Puppe. Also die ist wirklich auch robust. Aber die war in dem Moment so überrascht von diesem Zweikampfverhalten und ist irgendwie völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und ich glaube, diese Wucht, die sie da mitbringt, die Melissa Kössler, das kann den Deutschen auch nur gut tun, so einen Spielertyp drin zu haben.
Und sie müssen ja dann gleich gegen Mannschaften spielen. Da kennen sie einige. Einmal geht es gegen Österreich, in Österreich. Österreich mit, ich habe vorher was gelesen von 14 Bundesligaspielerinnen, die mit am Start sind. Auch das sind einige Bekannte, auch bei Island, das wissen wir alle, ein paar haben wir heute schon angesprochen. Aber die wichtigste Frage ist, wer trägt denn die Binde? Hat er schon was gesagt? Ich habe noch nichts mitbekommen.
Es ist die große Diskussion, ne? Ja, also Hotte hat gesagt, er redet mit den Mädels. Das klingt ja schon nach neue Kapitänin und dann für längere Zeit. Vom Gefühl. Aber wer macht's dann?
Ja, dann muss es Lena Oberdorf sein, oder? Ja.
Oder Nüsken? Eine von beiden.
Also ich finde es erstmal gut, dass unser Horst, dass er sich mit den Spielerinnen auch auseinandersetzt und das auch abspricht, weil klar kann es der Trainer von sich aus entscheiden, aber wenn eine Mannschaft hinter dir steht, ich finde es immer gut, komplett abzustimmen, auch mit dem Mannschaftsrat. Und ich würde jetzt mal behaupten, so aus meinem Gefühl raus, hätte ich jetzt auch eher Lena Oberdorf wahrscheinlich als Captain genommen, die schon wirklich noch immer jung ist, eine wahnsinnige Erfahrung hat. Oder vielleicht sogar Merle Frums, die auch immer konstante Leistungen zeigt. Aber ja, das ist Sache des Teams und vom Horst. Und ich denke, da sind einige in den Reihen, die die Kapitänsbinde tragen könnten. Sei es auch Sarah Debritz, die die Kapitänsbinde auch schon getragen hat. Da gibt es sicherlich einige, die die Verantwortung übernehmen können.
Aber ist es denn überhaupt, also ich stelle mir oftmals die Frage auch, wenn du ein Team hast, das sehr, sehr gut funktioniert, du kennst deine Strukturen, du kennst die Spielerinnen, ist es so super, super wichtig, wer Kapitän ist?
Nee, eigentlich also wenn du auf dem Platz stehst, du kennst ja deine ganzen Spielertypen, deine Mannschaftskolleginnen und dann ist es egal, wer die Binde am Arm trägt, aber in der Regel trägt die Binde auch jemand am Arm, der vorausgeht. Eben, wir sehen ja jetzt eine Pop, ja. Also die reißt eine Mannschaft dann nochmal rum. Die ist halt einfach ein Vorbild. Aber genauso sehe ich auch Lena Oberdorf, die dann auch mal wirklich Akzente setzen kann und eine Mannschaft wieder in die Spur bringen kann mit ihren Aktionen. Und das letztendlich, wer die Binde am Arm hat, ist egal. Aber es sind nichtsdestotrotz Führungsspieler.
Dann gucken wir mal, wer unterm Strich dann die Kapitänsbinde auf das Spielfeld tragen darf. Schauen wir mal ganz kurz auf die Länderspiele, ganz kurz eingegangen. Österreich, Island, was dürfen wir erwarten? Wird viel experimentiert werden im Hinblick auf Olympia?
Ich glaube nicht. Man muss ja auch überlegen, bei Olympia, da dürfen ja auch nur sehr wenig Spielerinnen überhaupt erst mitfahren. Da würde ich vom Gefühl schon fast sagen, man probiert jetzt relativ wenig aus. Vor allem sollte es gegen Österreich gut gelingen, dass man dann sagt, wir spielen den Stiefel da jetzt einfach runter, dann auch gegen Island und dann hat man auch direkt schon die Truppe für Olympia parat, mehr oder weniger. Wäre jetzt so meine Idee, das ist, glaube ich, dann echt einfach alles noch ein bisschen zu kurz. Man will auf jeden Fall ins Viertelfinale bei Olympia, keine Zeit für Experimente.
Ja, also ich sehe es genauso. Eben zu Olympia darf aktuell ein 18er Kader mit, was wirklich nicht viel ist, weil also ja, 18 Spielerinnen, ganz ehrlich, es ist so schade, dass dieses Event, dieses Highlight dann nicht mehr Spielerinnen miterleben dürfen. Absolut schade, jetzt sind aktuell 23 nominiert für die Quali-Spiele. Und das sehe ich aber jetzt als guten Konkurrenzkampf, wo sich wirklich einige Spielerinnen, sei es Nicole Aniomi, die letztes Mal nicht dabei war, dass die sich vielleicht noch mal beweisen können, dass die sich empfehlen können, dass sie unter die ersten 18 gehören. Und ich glaube, da wird sich jede, ja, auf gut Deutsch den Arsch aufreißen, dass sie hier die Leistung ihres Lebens abliefern, dass sie zu Olympia mit dürfen, weil das ist eine, ja, ein Event, das muss man, glaube ich, miterlebt haben. Und da will auch jeder hin, da wird ein, ja, da wird jeder alles raushauen.
Ich als Aniomi Ultra bin dafür. Fan erster Stunde, Nicole Aniomi. Meine ich ganz
ernst. Auf zu sehen, auf der Zone.
Psst.
Psst. Rein in die Hälfte 2 bei Birgits Prinzen.
Ja, das war die Länderspielpause. Also so schnell geht die Länderspielpause vorbei, das ist auch Wahnsinn, ne? Und dann geht es nach der Länderspielpause direkt weiter, beziehungsweise davor. Wir sind ein bisschen zu weit gesprungen. Wir machen quasi einen Rückwärtssalto jetzt und zwar gucken wir auf den DFB-Pokal. Und zwar stehen uns da zwei Partien ins Haus, ach, die beide richtig schön sind. Also erstmal geht es Samstag Wolfsburg gegen Essen und dann Sonntag Bayern gegen Frankfurt. Und ja, ich finde beides durchaus attraktiv.
Ich glaube, die Essenerin, Pokal, Finale vor 4 Jahren verloren gegen die Wolfsburgerinnen. Das gab es jetzt ja schon im Kicker das Interview mit Coach Hökner. Er hat gesagt, da hat er dran zu knabbern gehabt. Und ich glaube, das wird er seinen Mädels auch die ganze Woche gut vermittelt haben, dass man da jetzt richtig, richtig beißen wird. Ich glaube, es wird ganz, ganz unangenehm, auch spannend, die Wolfsburgerin zu sehen nach der Niederlage. Letzte Chance auf den Titel. Das ist so, das schwebt so über diesem Spiel. Und dann am nächsten Tag natürlich Bayern-Frankfurt, war ein Wahnsinnsspiel vor ein paar Wochen, wo Frankfurt also bessere Mannschaft verloren hat. Die Bayern können das Double noch schaffen. Also Voraussetzungen und so kleine Geschichten drumherum gibt es en masse und genug.
Ja, ich finde es auch spannend. Ich glaube, Wolfsburg-Essen damals, wo du gerade angesprochen hast, in dem Finale, wurde im Elfmeterschießen, glaube ich, dann entschieden. Genau. Und damals hat, das ist mir noch bildlich vor Augen, da hat Lena Oberdorf und Marina Hegering noch in Essen gespielt. Also das, ja, schon irgendwie, wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn. Aber ich erhoffe mir auch, also es wird ein tolles Wochenende, Fußball-Olé. Freue mich auf beide Halbfinale. Und ja, ich sage jetzt mal, man schaut natürlich auf die Heimmannschaften. Das jeder sagt sich, ja, das Finale muss aussehen Wolfsburg-Bayern. Aber ich glaube, so klar, wie die Favoritenrolle ist vielleicht verteilt, aber so klar wäre das nicht.
Dürfen wir da tippen?
Mal, natürlich.
Ich tippe ganz ungern, aber lass uns mal tippen. Lukas, Ladies first.
Boah. Ich war ja vor ein paar Wochen auch ein paar Tage in Essen und habe alle begleitet und mich so ein bisschen verliebt in meine ruhrgebietliche Heimat. Ich glaube, Essen macht's.
Ja, und dann wärst du der zweite Finalist. Muss schon.
Essen-Frankfurt. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, ich bin Romantiker. Ich bleib dabei. Essen gegen Frankfurt. Keiner gewinnt einen Titel doppelt dieses Jahr.
Spannend, ja. Also für die Underdogs.
Ich mache weiter. Ich sage Wolfsburg-Frankfurt sehen wir im Finale.
Ja, ich bleibe bei Wolfsburg-Bayern.
Sehr gut. Da haben wir doch alles mit dabei.
Und was machen
wir jetzt hier? Wetteinsatz müssen wir noch besprechen.
Ja, das klären wir an anderer Stelle dann.
Wir regeln das irgendwie mit Rotwein.
Oh ja, Rotwein finde ich großartig.
Ja. Hört sich gut an.
Der DFB-Pokal der Frauen, bin da gespannt tatsächlich. In München hat ja ein Präsident gesagt, das Double muss her. Mal schauen, was da so passieren wird. Ob dann auch die Krise wieder groß ist bei den Münchnern, wenn das Double nicht passiert. Alubaya, was wäre da los, wenn auch bei den Mädels das nicht funktioniert. Also, der DFB-Pokal der Frauen im Baldiger Bälde sprechen wir hier auch über die Ergebnisse.
Und ab in die Nachspielzeit bei Birgits Prinzen. Der Ausblick.
Und Ausblick bedeutet bei uns, Blick auf das Finale oder auf diese finale Phase in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Jetzt haben wir dann noch insgesamt 5 Spieltage. Ja, aber ich sag mal so, Champions League Das ist noch spannend, wer da reinkommt, aber ansonsten gähnende Langeweile und Abstiegskampf halt.
Also das ist ja eigentlich ziemlich viel. Man könnte auch ehrlicherweise sagen, es ist nur okay, die Meisterschaft entschieden. Okay. Ansonsten ist alles spannend.
Ja, natürlich.
Ich finde, wir können einfach mal so ein bisschen über diese Spieltage hüpfen und einmal einkringeln, was besonders spannend ist.
Da können wir Marker schon rausholen, dass ich kringeln kann.
Ja, dann sage ich dir das nämlich einfach mal an und Carm sagt einfach Stopp und falsch. Also am 19. Spieltag ist alles noch in Ordnung und dann wird es vogelwild. Dann haben Hoffenheim gegen Frankfurt. Da entscheidet sich womöglich, wer in die Champions League einzieht. Gerade für Hoffenheim extrem wichtig, wegen des letzten Spieltags, der besonders spannend ist bei denen. Und neben Hoffenheim-Frankfurt, jetzt Stift ganz groß gezückt, Simon, Nürnberg-Leipzig. Entweder Tanz in den Mai oder Hip-Hip-Hurra, das ist die große Entscheidung. Nürnberg-Leipzig, wenn die... Das eben durfte ich einmal nicht, jetzt muss ich auch ganz dumm machen.
Irgendwo fliegt er.
Die Nürnbergerinnen noch 4 Punkte weg von Leipzig, wie das natürlich dann aussieht. In 3 Spieltagen weiß man natürlich erstmal grundsätzlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo es um alles geht und das einzige noch direkte Duell dort unten drin.
Ja, untippbar, ne? Also ganz schwierig. Aber ist es dann entschieden, wenn Nürnberg gewinnt? Wenn Nürnberg gewinnt nicht, wenn Leipzig gewinnt möglicherweise, aber...
Also Leipzig, würde ich behaupten, ist dann weg.
Ja, aber Nürnberg wäre vielleicht sogar nicht direkt abgestiegen, weil Köln auch noch mit im Spiel ist. Also deshalb ist es... Also klar, Duisburg können wir, glaube ich, schon so langsam gedanklich wegstreichen. Aber wow. Ist schwierig auf jeden Fall. Absolut schwierig.
Also ich weiß irgendwie nicht, so die ganzen Spiele, wo ich jetzt von Nürnberg schon gesehen habe, die haben so einen Mannschaftswillen. Also was die da an Kräften raushauen, also merkt man dann auch meistens ab der 70. dass es dann wirklich, dass fast alles draußen ist. Aber für die erste Saison, die fast nahezu alle Spielerinnen oder der größte Teil der Spielerinnen in der ersten Liga spielen, finde ich, machen es die wirklich richtig, richtig gut. Und ja, Leipzig natürlich auch. Aber ich muss schon fast sagen, so vom Saisonverlauf aktuell sehe ich gerade leider Köln auf dem 11. Platz, weil sich Nürnberg irgendwie mehr durchbeißt.
Dann haben wir am 21. Spieltag die Bayern zu Hause gegen Nürnberg. Da muss Nürnberg noch richtig ackern und kämpfen.
Vielleicht ist Bayern da sogar schon Meister. Und wenn Bayern da sogar schon Meister ist, dann würde ich sogar Nürnberg, würde ich nie machen an dieser Stelle, aber dann würde ich Nürnberg sagen, okay, wir kennen
Spiel
alles.
Spiel
1-1. Ja, eben deshalb auch, ne? Aber das ist ja dieses Ding, wenn Bayern Meister ist, du weißt ja nicht, wie reagieren die dann, wie spielen die dann, haben die noch wirklich Bock, es durchzusehen oder sagen sie, ja gut, jetzt mal vielleicht spielen wir ein bisschen.
Dann kriegen auch Spielerinnen, die nicht so viel Spielzeiten hatten, die keine Spielpraxis haben, ja, was auch richtig ist, finde ich, also, dass man auch allen ein bisschen gerecht wird, aber
findest
ja, ich glaube auch, wenn...
Kamen dann? Oder ist es eine Wettbewerbsverzerrung?
Ja, nein, es ist für die Mannschaft an sich, für Bayern, die sich zu diesem Zeitpunkt das dann auch so erarbeitet hat, die dann gegen Leverkusen am drittletzten Spieltag Meister werden kann, finde ich, dass du, also wenn ich jetzt der Trainer wäre, Trainerin, dann musst du auch den Spielerinnen, die dir die ganze Saison wirklich auch, also die sehr wichtig sind, die halt nicht viel Spielzeiten bekommen haben, da musst du dir auch mal belohnen, weil ansonsten als Spielerin sitzt du sonst auf der Bank und denkst, hey, jetzt geht's eigentlich um nichts mehr und ich würde mich gerne auch weiterentwickeln, ich würde gerne ein paar Spielzeiten sammeln. Ja, was soll ich denn hier noch? Ja. Und das sind alle Spielerinnen wichtig. Von dem her, finde ich, ist es keine Wettbewerbsverzerrung an sich, weil Bayern hat sich's verdient und ja, letztendlich sind die anderen Mannschaften schuld dran, dass die Situation so früh entschieden ist.
Okay. Weil ich hätte dich jetzt gefragt, was würdest du sagen, wenn du Kölns Trainerin wärst?
Kölns Trainerin? Ja, natürlich. Also aus der Situation oder aus der Sichtweise ist es schon so, dass du denkst, jo, muss es jetzt sein? Klar, dann hast du vielleicht auch einen kleinen Prass auf Wolfsburg, dass es nicht mehr so spannend ist. Aber wie gesagt, es ist halt der Fußball und jede Mannschaft kann für sich entscheiden und die Spielerinnen sind auf der Bank. Bei Bayern sind jetzt wirklich auch nicht schlecht. Also als Wettbewerbsverzerrung würde ich das aus der ganzen Liga nicht nennen. Es sind alles Bundesligaspielerinnen und dementsprechend darf jeder Trainer, selbst am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht, aufstellen, wen er will. Und ja, ist unglücklich für manche Mannschaften, verstehe ich, aber letztendlich ist es das Spiel.
Und springen wir zum letzten Spieltag. Simon.
Ja?
Erstmal fangen wir oben an. Champions League. Hoffenheim, Bayern, Köln, Frankfurt.
Bei Köln geht es noch um Abstieg. Am Ende bin ich vielleicht aber dann bei Carmen. Es wird geweint, weil Frankfurt gegen Köln gewinnt. Köln steigt ab, Frankfurt kommt in die Champions League. Bayern will natürlich am letzten Spieltag sich nochmal gut verabschieden aus dieser Meisterschaft mit der Schale und säbelt Hoffenheim weg. 4-1. So, alle Fragen beantwortet, flott mal. Können wir Feierabend machen?
Können wir Feierabend machen.
Ja, ich weiß nicht, Carmen, was sagst du? Oder du hast es ja vorher schon so leicht angedeutet.
Letztendlich ist es nur noch, bei Leverkusen, Essen, Bremen und Freiburg geht es im Prinzip um nichts mehr. Und der Rest und vielleicht die ersten zwei Plätze sind nun auch entschieden. Aber ja, der Rest ist wirklich, bleibt die letzten fünf Spieltage, Tage, im Süden sagt man Tage, bleibt Tags. Sehr, sehr spannend. Ja.
Die Tags.
Und auch da, um es nochmal abzuschließen, warum wir hier alle so pro Nürnberg sind, vom Gefühl her, Nürnberg spielt am letzten Spieltag halt nochmal zu Hause gegen Duisburg. Ja. Das ist im Abstiegskampf auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil den Kölnerinnen gegenüber.
Aber stell dir vor, du da verlierst du dann gegen Duisburg. Boah. So 3 Punkte würden dich in der Liga halten und dann verlierst du gegen Duisburg. Das wäre natürlich höchst dramatisch und höchst bitter. Aber so ist der Fußball eben. Man muss auch dazu sagen, also klasse Trainerarbeit bei Nürnberg auch, ne? Also das muss ich auch mittlerweile, am Anfang dachte ich, vielleicht ein bisschen zu mutig einfach unterwegs. Haben mit Sicherheit auch hier oder da mal so ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Hoch verloren teilweise. Gerade in der Hinrunde ist es nicht immer so wirklich einfach gehabt. Rückrunde gab es auch den einen anderen Rückschlag. Aber eigentlich sind sie für den Mut schon sehr, sehr belohnt worden.
Ja, mutig bis zum Schluss hieß es, genau.
Mutig bis zum Schluss, ja, aber Sterzi, du bist Ultra, du bist eh holländische Trainer-Ultra, sei ehrlich.
Du, ich hab da gute Verhältnisse. Ich sage nur, joggen bei Regen durch den Wald. Das ist ein Insider, da könnt ihr das rausmachen, was ihr wollt da draußen, liebe Birgits Prinzen. Ach ja, es ist schön, die Google Pixel Frauen-Bundesliga, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. So viel sei schon mal gesagt. Und wir nehmen jetzt alles mit, was geht. Aktuell, darüber haben wir nicht gesprochen, machen vielleicht in der nächsten Folge, wird da noch Champions League gespielt. Die Frauen-Champions League, auch da sind noch einige spannende Sachen unterwegs. Leider ohne deutsche Beteiligung, aber auch da gibt es großartigen Fußball. Und ja, ansonsten haben wir DFB-Pokal. Wir haben jetzt dann auch noch die Länderspielpause. Und dann geht es eben straight weiter mit der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Carmen, hat mich sehr gefreut. Lukas ebenso. Was macht ihr jetzt noch? Fußball gucken, Champions League?
Natürlich, klar.
Natürlich. Auf der Zone.
Abpfiff bei Birgits Prinzen. Der Podcast zum deutschen Frauenfußball mit Lukas Flottmeier und Simon Sterzer. Jederzeit überall, wo es Podcasts gibt.